Herzlich willkommen bei Einfach Erfolgreich. Dies ist der Podcast mit Inspiration, ungewöhnlichen Perspektiven auf Alltägliches und gelungenen Gesprächen mit einfach erfolgreichen Menschen. Ziel ist es, Ideen zu sammeln und zu entdecken, wie auch dein Leben immer einfacher, immer noch erfolgreicher sein kann. Auch heute spreche ich mit einem wirklich erfolgreichen Menschen. Wir sagen gleich Hallo zu Kerstin Wemheuer. Sie ist selbst Podcasterin, ist auch Geschäftsführerin, ist auch Coach, ist Mutter, ist Hundemutter und teilt die Leidenschaft fürs Deep Ocean Persönlichkeitsmodell mit mir. Freut euch also auf ein gelungenes Gespräch mit Kerstin. Hallo liebe Kerstin, schön, dass du mit dabei bist. Auch heute geht es wieder darum, wie wir einfach erfolgreich sind. Ich habe dich als die Frau Fuck einfach machen kennengelernt. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen?
Hallo Hajo erstmal. Danke, dass wir heute Abend sprechen können. Wie bin ich dazu gekommen? Wie sagt man so schön, wie die Jungfrau zum Kinde? Ich habe mal im übertragenen Sinne irgendwann mal die Hose runtergelassen. Und zwar in einer Situation, wo ich etwas gemacht habe, was weit außerhalb meiner Komfortzone war. Es war nämlich mein erstes Facebook-Live-Video und ich hätte mich gern davor gedrückt damals, weil Technik unbekannt und, oh Gott, Sichtbarkeit und Reichweite, so. Ich habe aber ein Versprechen gegeben und habe gesagt, ich mache das. Und dann hat diejenige, der ich dieses Versprechen gegeben habe, nachgefragt, wann ich das denn genau mache. Und so war ich mittendrin und wenn ich mein Wort gebe, dann halte ich das. Und habe ich also dieses Live-Video gestartet und habe, und ich bin ein sehr transparenter Mensch, auch was meine Emotionen angeht, habe dann am Anfang dieses Live-Videos gesagt, oh Leute, ich mache das jetzt. Ich habe aber die Hose echt voll, aber wisst ihr was? Fuck, ich mache das jetzt mal. Und das ist ja viral gegangen. Das wurde relativ schnell zum geflügelten Wort. Und ja, deswegen kennen mich heute viele Menschen genau unter diesem Titel. Und deshalb war mir auch Programm. Ich bin so. Ich mache oft einfach in der doppelten Bedeutung, dass ich es mache und dass ich es mir aber auch gerne einfach mache.
Ganz genau. Einfach machen, hast du mir mal gesagt. Ist mir auch hängen geblieben, diese doppelte Bedeutung. Ist ja ein schönes Wortspiel. Genau. Von daher passt das auch sehr gut hier in die Reihe. Ich sage ja, ne, Worte kannst du wörtlich nehmen. Und bei dir ist das ja auch Programm. Ja. Und nochmal einen halben Schritt zurück. Du hast gesagt, du hast ein Versprechen gegeben. Das hast du einer anderen Person gegeben. Was hat dich da geritten, so ein Versprechen abzugeben?
Spannende Frage. Mein eigener Ehrgeiz. Also ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen. Und ich kenne mich ja jetzt auch schon ganz gut, seit ein paar Jahren. Und ich weiß, dass es mir leichter fällt, mich aus meiner Komfortzone rauszubewegen, wenn ich mich committe. Wenn ich ein Commitment abgebe. In der Regel reicht es, wenn ich das von mir selber tue. Manchmal, wenn die Hürde ein bisschen größer ist, hilft es mir, dieses Versprechen nach außen sichtbar zu machen. Oder dieses Commitment nach außen sichtbar zu machen. Und ich... Es passt zu meinen Werten, es gehört zu meinen Werten, dass ich Versprechen nicht breche. Also vor allen Dingen anderen Leuten gegenüber nicht. Mir selber bin ich manchmal vielleicht nicht ganz so, ne, fünfe gerade sein lassen. Da fällt es mir einfacher. Aber wenn ich einer anderen Person ein Versprechen gebe, dann halte ich das auch ein. Dann muss es wirklich heftige Gründe geben, warum ich das nicht tue. Und dann ist es auch so, dass es wirklich einen Grund gibt, warum ich es nicht tue und keine Ausrede. So, ja. Also das hat mich geritten. Meine eigene, ich will das. Ich habe die Hose voll, aber ich will das.
Ja, ist schon spannend. Im Grunde hast du die andere Person ein bisschen für deine Ziele missbraucht, ne? Du wolltest das und brauchtest das
externe Commitment. Ja, aber sie hatte ja auch einen Mehrwert dann. Also sie hat ein super Live-Video bekommen, aber das ist schon wahr.
Ja, und das sind ja diese kleinen Tricks, die uns dann manchmal helfen, erfolgreicher zu werden. Du hast Komfortzone gesagt und du bist ja, ich weiß gar nicht, was du alles bist. Du bist natürlich irgendwie... Naja, Mensch, Frau, Mutter, ja. Unternehmerin, Coach. Ich weiß gar nicht, an welchem Bereich wir fokussieren wollen. Als Coach bist du natürlich mit der Komfortzone und dem Prokrastinieren vielleicht bei dir selber in der Selbst... Obwohl, was heißt vielleicht? Im Podcast gibst du ja uns immer wieder Einblicke in dein Leben, was du gerade so machst oder manchmal auch ein bisschen später als vorgenommen. Wie gehst denn du mit dir da um? Bei dem Coaching ist es ja leicht. Bei anderen hinzuschauen ist es ja sehr einfach. Ja, und bei dir selber, wie gehst du bei dir selber immer wieder zu Werke?
Also zum einen habe ich natürlich selber einen Coach. Also immer unterschiedliche Coaches begleiten mich schon seit über 20 Jahren immer wieder. Weil ich sage immer, der Schuster hat oft die schlechtesten Sohlen. Und man sieht den Wald vor lauter Bäumen auch ganz oft nicht. Also ich mache seit über 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, halte mich auch übrigens für einen sehr reflektierten Menschen. Und trotz allem braucht es manchmal diese eine Person im Außen, die wie wir beiden jetzt die Fragen stellt. Und das ist für mich ja Coaching, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist die eine Sache. Und dann habe ich natürlich einfach auch für mich Techniken entwickelt, wie es mir leichter fällt zu reflektieren. Also zum Beispiel bin ich jemand, ich meditiere jeden Morgen und stelle mir jeden Morgen Fragen wie, wie geht's mir denn heute oder was brauche ich heute? So, das ist für mich ein Tool, das ganz wichtig ist. Dann mache ich das Journaling, also ich schreibe ganz viel auf, meine Gedanken, um sie ein Stück weit aus meinem Kopf rauszukriegen, um sie ja zu verbildlichen, denn ich glaube, Boris Gundel hat mal gesagt, Schriftlichkeit führt zu Klarheit. Ich hoffe, es war Boris, aber sonst war es jemand anders, der sehr klug war. Und ich schreibe halt viel auf, A, um diese Klarheit zu gewinnen und B, aber auch, um es später nochmal nachlesen zu können. Wenn ich nämlich vielleicht wieder vor so einer Situation stehe und mich frage, oh Gott, wie komme ich da raus, dann erinnere ich meistens mich daran, dass ich dazu schon mal was geschrieben habe und kann nachlesen.
Das ist sehr spannend. Das finde ich spannend, weil ich kenne viele Menschen und vielleicht sitzt auch hier einer diesseits des Mikrofons, der immer mal wieder was aufschreibt und sich vornimmt in bestimmten Situationen, dann kann ich ja bestimmt nochmal lesen und ich kann für mich sprechen, ich schaue da selten nochmal rein. Deswegen, wie kommt es dazu, dass du dann wirklich nochmal die Situation anhand deiner Notizen nochmal zum Leben erwächst und die alte Weisheit, die du da vielleicht schon mal gefunden hast, für dich nochmal neu entdeckst und anwendest?
Es ist eine Routine geworden bei mir. Es ist die Erfahrung, dass es mir hilft. Und wie oft im Leben greifen wir auf das zurück, was gut funktioniert. Und so habe ich schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert. Und ich weiß aber auch immer sehr genau, wenn ich in eine Situation komme, wo ich denke, das hatte ich schon mal, das Gleiche in Grün. Dann weiß ich auch sehr schnell, das wäre eine spannende Frage, warum ich das so weiß, wann das so ungefähr gewesen ist. Und dann nehme ich mir halt, und ich habe etliche Bücher mittlerweile, die vollgeschrieben sind, wann es so ungefähr war. Und dann gehe ich einfach durch. Und ich finde es in der Regel auch sehr schnell wieder, die Situation, wo ich schon mal was zu geschrieben habe. Aber machen tue ich das, meine Motivation ist, weil es für mich Sinn macht, weil es schon mal funktioniert hat.
Genau, okay, das verstehe ich. Wenn du schon sagst, das ist ja eine spannende Frage und du weißt nicht genau, wie es kommt, dann lass uns doch mal anschauen, weil ich glaube, ich würde es auch tun, würde ich mich in der Situation daran erinnern. Und wenn ich mich daran erinnern kann, ich hatte die Situation schon mal, dann funktioniert mein Gedächtnis ziemlich gut und ich kann mich an die Situation erinnern. Deswegen, was ist denn der Trigger, dass du dran denkst, lass mich da nochmal zurückblättern?
Ich glaube, es ist eine bestimmte Emotion, die ich dann empfinde und ich erinnere mich an das Gefühl, was schon mal da war. Und anhand dieses Gefühls finde ich auch dann, wie soll ich das sagen, die Situation wieder. Ich erkenne das Gefühl, keine Ahnung, das ist jetzt gerade schmerzhaft auf so eine bestimmte Art und Weise. Und ich erinnere mich daran, wo ich dieses Gefühl schon mal hatte. Und im Zweifel suche ich auch kurz danach, so in mir selber, ne? So wie so ein kleiner, ich stelle mir das immer vor, wie so ein kleiner, Bibliothekar, der losrennt in meiner inneren Welt. Und er sucht eine bestimmte Situation und er erkennt sie wieder, wie ein echter Bibliothekar Bücher ja anhand des Bücherrückens erkennt und er weiß auch wahrscheinlich, in welchem Regal, in welchem Fach sie stehen. So erkennt meiner genau das anhand dieser Information, es ist diese Emotion, die wir gerade suchen. Und so finde ich das wieder. Und dann kommen Bilder, also anhand über die Emotionen kommen Bilder und dann kommen einfach auch die Erinnerungen und die Informationen, die ich suche. Das war im April 2020 ungefähr. Kann auch Mai gewesen sein und dann nehme ich mir mein Buch und gucke zurück.
Okay, spannend. Dann müssen wir eigentlich nur noch die Frage klären, wie schaffst du es in den Momenten, wo du wahrscheinlich in einem Thema drin bist, involviert bist, vielleicht sogar Stress empfindest, wach genug zu sein, diese Emotionen und Gefühle
gar nicht
wahrzunehmen?
In diesen Momenten schaffe ich es. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich hier, also unter uns beiden, ne? In Situationen, wo ich gestresst bin, funktioniert das gar nicht. Okay. Weil in Stresssituationen, das geht ja nicht nur mir so, das wird dir so gehen und allen anderen auch, die hier zuhören und dem Rest der Menschheit auch, in Stresssituationen schaltet unser Gehirn weitestgehend ab. Das Hört sich brutal an, aber es ist einfach so. Ja, es funktioniert dann noch angreifen, weglaufen, totstellen und in der Gruppe zusammenrotten. Und bei mir ist das auch so. Da kommt dann nicht so was so, hey Kerstin, lies doch mal nach, was im April 2020 gewesen ist. Das funktioniert nicht. Ich habe aber auch da mir wieder ein System geschafft, was mich aus diesem Stress herausholt. Was mich einfach wieder klar denken lässt. Ich glaube, klar ist das Wort des Abends hier, ne? Was mich klar denken lässt. Und ich habe dafür für mich, also zum einen im Außen Anker, also das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, ich trage eine Kette mit so einem Goldnugget dran, also mit so einem Anhänger, der mich den fasse ich in Stresssituationen immer an, da mache ich immer, das kann man jetzt nicht sehen, ne?
Also was man nicht sehen kann, dieser Goldnugget wird von zwei Fingern umfasst und läuft links und nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts, und auch der, schneller als
der man macht meint. Mir dann wirklich klar, ich bin gerade gestresst. Also das ist ja der Anfang, ist ja dieses Bewusstwerden.
Genau, Bewusstwerden.
Ich bin gerade gestresst. Und dann erfolgt bei mir mittlerweile auch sehr schnell das Annehmen der Situation. Ja, ich bin gerade gestresst. So, und das ist total spannend. Dieses Annehmen der Situation regelt den eigenen Stressmodus ja schon herunter. Genau. Man sagt so, um ca. 30% geht der Stressmodus runter. Ganz oft kann ich dann schon wieder denken, ich bin gestresst, was kann ich jetzt machen? Keine Ahnung, Tee trinken, atmen, spazieren gehen. Was ich dann mache, ist, ich stelle mir die Frage, was ist denn das Gute daran, dass ich gerade gestresst bin? Und das kannst du mir glauben, die ersten Male, wo ich diese Frage gestellt habe in so einer Situation, hat ein innerer Anteil von mir gesagt, da ist gar nichts Gutes dran. Das ist gerade nur, darf ich bei dir fluchen? Ja, ne?
Na klar.
Das ist einfach nur Scheiße. Und so, also dieser innere Dialog. Ich weiß aber, dass an jeder Situation immer was Gutes dran ist. Und dann begebe ich mich auf die Suche nach dem, was ist gerade das Gute daran, dass ich da durchlaufe, dass mir das jetzt gerade passiert. Und es findet sich immer etwas.
Da bin ich bei dir. Lass mich da gerade mal einhaken. Es sind schon so viele Anknüpfungspunkte im Grunde da. Und du sagst, ich weiß, dass an jeder Situation immer was Gutes dran ist. Und ich glaube, da bist du schon einen Schritt weiter als viele. Wenn wir die richtige Frage stellen, was ist Gutes an dieser Situation dran, dann sind wir in der Lage, das zu finden. Und meine Wahrnehmung ist, dass viele Menschen die Frage nicht stellen, sondern einfach sagen, diese Situation ist scheiße.
Ja.
Und dann ist das genau das Erleben.
Genau.
Und du merkst,
wir erleben auch etwas, was scheiße ist. Und dann
ganz genau.
Sind wir genau in dieser Emotion, bleiben wir dann drin. Wir bestätigen ja das, was wir vorher erlebt haben. Wir erleben etwas, was unangenehm ist, was vielleicht schmerzhaft ist, was scheiße ist, um diesem Wording zu bleiben. Und mit der Frage bestätigen wir uns das nochmal. Und deswegen bleiben wir drin.
Und das ist die Brille, die wir aufsetzen. Ne? Und wenn du sagst, dass du glaubst, an jeder Situation ist was Gutes dran, wirst du Recht behalten. Und viele setzen diese Brille nicht auf. Ich gehe mal auf die Suche danach. Ne?
Genau.
Und jetzt müssen wir doch nochmal, auch wenn es hier so interessant ist, da war gerade eben schon so im Vorbeigehen so wertvolle Information, wie ich finde, drin, dass dein Hirn in den Situationen, wo Stress ist, einfach nicht funktioniert. Und meine Frage davor war ja, wie schaffst du es eigentlich, diese Emotionen, diese Gefühle, die dich bzw. dein Bibliothekar anleiten, zu bemerken? Und die erste Weisheit könnte ja sein, ne? Schaff dir einen Rahmen, wo du möglichst selten in Stress gerätst. wenn du den Zugriff auf den Bibliothekar brauchst.
Ja.
Oder dann find zumindest Wege, dass du schnell wieder eine Verbindung zu dem...
Ja, beides, ne? Also sieh zu, dass du möglichst wenig in Stress kommst. Das funktioniert bei mir nicht. Ich bin einfach ein Mensch, der sehr schnell gestresst ist. Das hat auch da wieder neurologisch gesehen, weißt du, was mit unserem Gehirn zu tun. Also ich bin jemand, der sehr volatil ist. Also meine Alarmanlage, meine Amygdala ist irgendwie immer scharf geschaltet. So.
Ich glaube, wir haben
aber auch da
Volatilität für die Zuhörer kennengelernt. Als Menschen, die in Volatilität eine hohe Ausprägung haben, haben die Fähigkeit, schnell und intensiv in negative Situationen reinzusteigen. Ne?
Genau. Ja, wirklich. Ja, wirklich Fähigkeit. Also ich empfinde es mittlerweile so, und auch hier wieder, ich habe gelernt, ist noch gar nicht so lange her, dass das eine Fähigkeit ist, dass es etwas Positives sein kann. Und je nachdem, wie ich es betrachte. So, ne? Und ich steige da halt sehr schnell ein. Deswegen so dieses so, bleib möglichst oft gelassen in deinem Leben, aus der Nummer bin ich raus. Ich sorge dafür, durch Meditation, durch Entspannungstechniken, durch sowas, was ich gerade gesagt habe, dadurch, dass ich mir die richtigen Fragen stelle, dass ich schnell wieder rauskomme.
Ganz genau.
Aus dieser Situation. Ne? So, das trifft jetzt aber für Menschen wie mich zu. Es gibt ja viele Menschen, die bleiben deutlich länger ruhig. Die brauchen das nicht. Ja, also, ich kenne da jemanden. So. Ist spannend. Kann ich direkt zurückgeben, Hajo, die Frage, wie machst du das, wenn du mal gestresst bist?
Oh, wenn ich mal, tatsächlich, das Wenn ist, ich mache mir den Stress meistens selber, einfach weil ich viel, 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 ne, geringe Volatilität, geringen Rückzug, ich lade mir das Tablett viel zu voll und dann ist es zeitlicher Stress und da hilft im Grunde Abarbeiten. Und wenn ich wirklich gestresst bin, im Grunde wie du, ne, mittlerweile, bewusst machen, anerkennen, hey, da ist Stress und das Labeling draufpacken, hilft ja schon mal. Ja. Und dann sehen, okay, ist jetzt Stress, ist nur Zeit, ich werde es machen und wenn es die 80-20-Lösung ist, ist es die 80-20 und dann plane ich ein bisschen mehr Zeit und dann kann ich auch noch, 100% brauchen wir ja selten, aber dann kann ich es irgendwann noch auf 85% ziehen, wenn es überhaupt gebraucht wird. Und bei mir ist das letzten Endes, man lernt aus Erfahrung. Ne? Ich habe es jetzt schon 5-mal so gemacht und ich schaffe mir immer wieder gleiche Situationen oder ähnliche Situationen. Und da dann doch irgendwann mal hinschauen. Du hast gesagt, Routinen schaffen. Hm. Was kann ich eigentlich anders machen, damit ich eben mehr in Kontrolle, bei mir ist es mehr so der Kalender ist, als der Emotionen bin. Und was du sagst, die Fähigkeit mit den Emotionen, das ist für mich manchmal auch, ich mache viel, ich bewege viel, aber diesen Stress, diese Trägheit, manchmal ein bisschen mehr, finde ich nicht schlecht. Also
ja, also ich, ne, ich bin jemand, ich haue sehr schnell, auch manchmal im echten Leben, sonst eher bildlich, mit der Faust auf den Tisch und sage bisher und nicht weiter. Weil die Emotion halt so hoch geht, weil es so unangenehm dann wird. Ne? So, das ist deswegen auch Fähigkeit. Das ist ich trenne mich, beende schnell Situationen, Beziehungen, solche Sachen, wenn sie einfach unangenehm werden. Das kommt durch die hohe Volatilität. Da gehe ich rein und sage so ein bisschen und nicht weiter, weil es für mich so intensiv ist. Ne? Menschen, die da halt niedriger ausgeprägt sind, bleiben ja tendenziell länger in unangenehmen Situationen drin, weil sie halt dann am Ende des Tages doch nicht so unangenehm sind, dass sie nicht mehr auszuhalten sind. Ich habe ständig dieses Gefühl, ich halte es nicht mehr aus. So, und dann tue ich was. Ne? So. Genau. Spannend, ja, aber jetzt nochmal zurückzukommen, ne? Wie mache ich das? Und wenn ich aus diesem Stress herauskomme, dann kann ich wieder denken. Dann kann ich mich erinnern. Dann kann ich auf meine Erfahrungen, auf mein Wissen aus der Vergangenheit zugreifen. Dann finde ich das wieder. Und das ist genau diese Kombi aus dieser hohen Emotion und aber dann auch wieder denken können. Also es ist so ein schmaler Grat, in den muss ich rein. Aber wenn, ist dieses, also kannst du es dir vielleicht vorstellen, wie das Buch, was ich suche mit den Informationen, da steht in dicken Buchstaben drauf, worum es geht. Also dicke Buchstaben gleich hohe Emotionen. Ich finde Situationen, die emotional nicht so aufgeladen sind, wo es so ein bisschen unangenehm war, da muss mein kleiner Bibliothekar, und ich sehe ihn wirklich so vor mir, da läuft der länger los, weil er sucht ein kleineres Buch, das kleiner beschriftet ist. Ja, dieses andere, das springt ihm ins Auge, das leuchtet schon am Ende der Bibliothek, leuchtet das und ruft, hier bin ich. Also da weiß ich sehr schnell, ich suche nicht nur was in 2020 oder vielleicht im April 2020, sondern da weiß ich, bam, ich suche was vom 12. April 2020.
Okay. Und wie ist das dann, wenn wir sagen, ne, das ist so eine Enzyklopädie, so breit ist das, so dick ist der Buchrücken, wie ist es dann mit diesen kleinen Heftchen, die nur wenige Seiten umfassen?
Hängt wieder davon ab, wie die Emotion dazu ist, wie intensiv ich es damals erlebt habe. Dann finde ich es wieder. Also ganz ehrlich, Hajo, was hast du gemacht am 11. September 2001?
Ha, ja. Da wissen wir alle. Da habe ich im Zug gesessen, auf dem Weg nach Frankfurt, um am nächsten Tag in den Flieger nach Amerika zu steigen. Oh. Der ist dann nicht abgehoben.
Ach Mensch. Ja,
wissen wir alle. Da hast du recht.
Wissen wir alle, weil hohe Emotionen, egal ob wir volatil sind oder nicht, hohe Emotionen. Und so gibt es im Leben von jedem Sachen, wo wir eine hohe, also ich sag mal, hohe intensive Emotionen hatten. Es ist egal, ob die negativ war oder positiv oder angenehm oder unangenehm war. Aber an die Sachen können wir uns erinnern oder leichter erinnern. Alles andere, wo es weniger emotional war, da können wir uns wahrscheinlich auch erinnern, aber vielleicht manchmal schwieriger. Weil darüber finden wir Informationen wieder und so. Also bei mir ist es so, ich finde es so wieder. Und deswegen ist es für mich leicht, dann was wiederzufinden, um dann aus dem, was ich schon mal durchlebt habe, zu lernen und vielleicht da die Lösung zu finden oder zu denken, ah nee, guck mal, das habe ich damals so gemacht, das hat nicht funktioniert, also mache ich es nicht nochmal so. Das ist ein unglaublicher Schatz und deswegen liebe ich das auch, so Dinge festzuhalten. Das, was ich heute erlebe, ist ja ein Schatz wirklich. Und wenn ich das festhalte, schriftlich, finde ich es, also erstmal wird es durch das Aufschreiben schon mal nochmal ganz anders festgehalten. Und ich finde es halt auch leichter wieder.
Ja, das glaube ich. Ich meine, das heißt ja, man lernt durch den Ellenbogen. Schreibst du einfach nur auf oder malst du da noch irgendwelche Bildchen, irgendwelche Symbole?
Daneben? Manchmal male ich in der Tat, aber das ist noch, das mache ich noch, also ich schreibe schon sehr lange auf, dass ich noch Symbole und Bildchen dazu male. Das ist relativ neu, ich würde mal sagen so 3 Jahre vielleicht, 3, 4 Jahre. Bringt nochmal eine Tiefe mit, nochmal eine andere Qualität, was mir nochmal hilft beim Suchen auch. Weil in der Erinnerung kann ich mich im Zweifel auch mal, da habe ich mir eine Sonne dran gemalt oder so.
Ja.
Und wenn ich dann meine Hefte durchblättere, dann kann ich auch ganz oft nach Symbolen suchen.
Das mit den Symbolen, ich finde es faszinierend. Tatsächlich, ne, lese ich das in irgendwelchen Büchern oder Artikeln. Und wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, es waren diese Krickeleien, wo ich 3, 4, 5 Anläufe hatte, bis ich dann die richtige, gar nicht mehr Lösung im Sinne von Zahlen jetzt im Matheheft, sondern wo ich, ne, bis ich dann den Algorithmus sozusagen geknackt und verstanden hatte. Und dann diese Krickelei, das kann ich, ne, da ist natürlich auch die Freude, drin, ne? die Emotion mit dabei. Und diese durchgestrichenen 2, 3 Zeilen, das war das, woran ich es letzten Endes mir merken konnte. Und manchmal sehe ich auch immer noch durchgestrichene Dinge in meinem Kopf. ist ja spannend.
Spannend, ja, sehr spannend. Ja, ich denke, das Zeichnen da nochmal eine wirkliche Tiefe reinbringt, eine Qualität reinbringt, was unserem Gehirn, glaube ich, hilft zu übersetzen. Ne, weil wir zeichnen dann ja Bilder und wir können besser Bilder auch nochmal abspeichern. Das hilft, das ist wie so ein Übersetzungsprogramm, würde ich das sagen.
Super genau, spannend. Das Unterbewusstsein denkt in Bildern, das der kognitive Verstand, der braucht das nicht mit Worten, nur ist der halt so schnell ausgelastet. Ne?
Ja, oh ja. Ja, spannend. Was so mache ich das.
Spannend, spannend. Was würdest du sagen, was ist es, was dir immer wieder Flügel verleiht? So dass du nicht über deinen Schatten sozusagen springen musst mit Fuck einfach machen, sondern dass du drüber fliegen kannst und dass es dir leicht fällt.
Also wenn ich meine Komfortzone verlasse? Oder zum Beispiel? Innerhalb meiner Komfortzone ist es leicht. Das ist Dinge, die mir vertraut sind. Wenn ich rausgehe, ja, jetzt sind wir beim berühmt-berüchtigten Warum, ne? Was treibt mich an? Warum will ich das tun? Das fängt bei mir mittlerweile an mit der Frage, warum, also ganz banal, warum will ich das tun? Will ich wirklich in den Nachbarraum, also sozusagen, ne? Also, oder ist es einfach eher sowas wie, das macht man so, oder haben alle so gemacht, oder irgendwer sagt, das macht man so? Ich stelle mir schon die Frage, welchen Sinn macht das für mich, das zu tun? Und dann bin ich schnell bei meinem eigenen Warum, bei dem, was mich wirklich antreibt, warum ich ja morgens aufstehe und das alles tue, was ich tue.
Warum? Das ist doch eigentlich eine perfekte Frage. Warum tust du, was du tust? Oder vielleicht, weil du so viel tust, was tust du?
Okay, jetzt bin ich verwirrt.
Erst wissen, was du tust und dann möchte ich wissen, warum du es tust. Weil ich wüsste.
Also, wir können ja mal ein schönes Beispiel Podcast nehmen. Ne? So, mein Podcast, haben wir vorhin drüber gesprochen, ist mittlerweile 5,5 Jahre alt. Sind über, ich glaube, jetzt habe ich 212 Folgen. Warum tue ich das immer wieder? Weil, das ist, also ich habe nicht nur so ein Warum. Das denken, glaube ich, viele Menschen auch, dass sie nach diesem einen großen Warum suchen müssen in ihrem Leben. Und wenn sie das nicht gefunden haben, und das muss auch sehr dramatisch sein, sonst zählt das ja nicht. Also wir müssen alle mindestens eine Kathedrale gebaut haben und auch einen Grund dafür haben. Ich persönlich für mich, kann ja jeder selber entscheiden, was sein eines Warum oder Warum es ist. Ich habe mehrere Warums. Und für den Podcast, da passt es vielleicht ganz gut. Das kann man jetzt wieder nicht sehen. Auf meinem Schreibtisch hier vorne, ich kann es dir mal kurz zeigen, liegt eine Karte. Da steht drauf, ich bin ein Glückskind. Ich bin ein Glückskind. Und ich glaube das, ich bin ein Glückskind. Warum glaube ich das? Ich bin hier geboren worden vor ein paar Jahren in Deutschland. Und damit fängt es an, dass ich Glück hatte, hier geboren worden zu sein. Ich durfte mein Leben lang, ich durfte zur Schule gehen, ich durfte Abitur machen. Ich kann mir mein Leben gestalten, wie ich es will. Ich musste nie Hunger leiden. Ich habe auch keine Angst. Wir leben in keinem Land, wo Krieg ist und all solche Sachen. Das meine ich mit, ich bin ein Glückskind. Ich durfte lernen, was ich will. Ich habe ganz früh anfangen dürfen mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist das, wo ich sage, ich bin ein Glückskind. Ich habe einfach Glück in meinem Leben. Jetzt können wir nochmal eine andere Diskussion aufmachen, was ist dann wiederum Glück und so, aber ich empfinde das so. Ich habe einfach Glück in meinem Leben.
Ja. Also,
und das ist mein Warum. Ja, und das ist
also genau deswegen. Wir leben in Deutschland. Ja. Ganz kurz, also wir leben in Deutschland und auch in Deutschland geht es uns gut. Das ist eine Situation, wir sind sehr privilegiert unterwegs und damit meine ich gar nicht im Vergleich zu anderen, auch wenn das natürlich der Vergleich ist, uns geht es einfach mal verdammt gut. Ne? Wir gehen ins Bad, sauberes Wasser, am Ende sogar warmes Wasser, einfach so. Ne? Und die wenigsten bei uns machen sich das bewusst, in was für einer privilegierten Situation wir unterwegs sind. Von daher, Glück in der Geburtslotterie oder wie du es nennen
möchtest. Ja, genau, ja, also in mehr als ein Sechser im Lotto, genau das. Und du bringst so schöne Beispiele. Vielen Menschen ist nicht bewusst, ganz wertfrei gesagt, wie viel Glück sie in ihrem Leben haben. Das fängt an, wir können es Glück nennen oder ob man dafür dankbar ist. Das ist jetzt nochmal klare Worte, nochmal ein Unterschied dann. Ne? Für mich spielt Dankbarkeit eine große Rolle in meinem Leben. Und ich bin halt dankbar, ich sage jetzt, ich bin ein Glücksbringer, aber ich bin sehr dankbar für das, all das, was ich habe. Und deswegen spüre ich auch eine Verpflichtung. Und das ist nichts, viele denken, Verpflichtung ist was Unangenehmes. Für mich ist es ein sehr angenehmes Gefühl. Und ich fühle mich verpflichtet, zurückzugeben. An wen auch immer. An diese Welt, ans Universum, an Menschen, die meinen Podcast hören. Und deswegen mache ich diesen Podcast, weil ich will all das, was ich an Erfahrungen machen durfte, all das Glück, was ich in meinem Leben hatte, all die Dankbarkeit, die ich empfinden darf für Dinge, die in meinem Leben da sind, all das, vor allem all das Wissen, was ich lernen durfte und darf. Ich kann einfach sagen, ey, ich habe jetzt Bock, irgendwas zu lernen über Neurologie oder über, keine Ahnung, über Dankbarkeit oder über Meditation oder was auch immer. Und ich kann das dann einfach tun. Und das ist etwas, was ich als Glück empfinde, da bin ich privilegiert und ich möchte das weitergeben. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen das auch tun können. Und zwar auf einem einfachen Wege. Und da ist ein Podcast ein unglaublich gutes Medium, weil da können jeder, der ein Handy hat, und sind die meisten Menschen zumindest, alle kann ich leider nicht erreichen, aber möglichst viele, kann kostenlos an dem Wissen, was ich lernen durfte, teilhaben. Ja. Und weil du wirst es lernen, Hajo, als Podcaster. Wir Podcaster, wir sind einsame Menschen. Ja, also mir geht es ganz oft so, ich sitze ganz oft vor meinem Mikro und denke so, will das einer hören? Interessiert das jemanden? Und dann wird es schwierig mit der Motivation. Und wenn ich aber dann daran denke, hey, und wenn da draußen eine Person ist, der diesen Podcast, diese Folge hört und das Leben von dieser Person ist durch diesen einen Impuls, den ich vielleicht gebe, durch dieses eine Wissen, was ich teile, ein bisschen besser, dann ist das meine Motivation, warum ich das mache.
Okay. Ja, finde ich spannend, weil du nimmst uns ja wirklich immer wieder mit, also deine Hörer auf die Reise, ne? Ey, hier war dieser Moment, manchmal ist es ein Fuck-einfach-machen-Moment und manchmal ist es ein ganz anderer Moment und manchmal sind es die größten Erfolge, manchmal sind es auch ein kurzer Griff in die Kanalisation und dann, hey, ne, welches Geschenk hat dieser Griff jetzt doch noch mit dabei, nimmst uns mit auf die Reise, wie sich eine andere Perspektive drauf finden lässt. Und das ist kein Schönreden, sondern ey, es gibt handfeste Tools, immer ein paar Umsetzungstipps. Und da kann ich sagen, ich glaube, es gibt eine Menge, die es interessiert und die es in manchen Momenten auch einfach brauchen zu wissen, ich bin nicht alleine, der ab und an
greift. Auch das zum Beispiel, das, ne, dieses Warum. Warum mache ich das? Genau deswegen. Dass vielleicht sich jemand nicht alleine fühlt. Und dieses Warum, das sind die Momente, wo ich denke, ja, und jetzt mache ich das. Jetzt nehme ich diese Folge noch auf. Ne, weil sich vielleicht jemand denkt, cool, ist mir auch passiert. Oder vielleicht auch, okay, ich mache das und das jetzt gerade nicht, weil ich habe da und davor Angst. Aber Kerstin, ist genau das passiert und sie lebt immer noch. Und sie ist gut drauf. Und deswegen, das ist das. Und das ist das, das kannst du übertragen auf alles im Leben. Wenn wir wissen, warum wir das tun, und jetzt reden wir wieder über Gefühle, das ist ja das, was uns antreibt, unsere Gefühle, unsere Emotionen, dann kommen wir durch die schwierigsten Situationen durch. So ein bisschen von meinem Leben, weißt du, das ist nicht alles ein Ponyschloss. Und das treibt mich an. Deswegen, ich habe mehrere Warums, warum ich Dinge tue, aber ich weiß einfach, dass ein Warum, das einem klar ist, einen durch schwierige Situationen durchträgt.
Genau. Die Ziele im Leben, das finde ich gut. Mit einem Blick auf die Uhr, ich habe noch so ein paar Abschlussfragen vorbereitet. Die möchte ich dir jetzt einfach mal stellen, weil ich glaube, dass du, was du gerade gesagt hast, schon ein wunderbares Schlusswort sozusagen sein könnte. Und nach dem Schluss kommt ja noch der Abschluss. Okay. Also, hier ist dieser Tisch, da steht eine Flasche Wein oder ein Tee oder ein Kaffee, was auch immer du servieren möchtest. Vielleicht auch was Leckeres zu essen. Du hast die Möglichkeit, drei Personen, egal ob lebendig oder schon gestorben oder noch gar nicht auf der Welt, wen möchtest du einladen, mit dir zu diskutieren?
Ich würde wahnsinnig gerne mal mit dem Dalai Lama diskutieren. Bei ihm fasziniert mich die Weisheit und die Gelassenheit und sein Humor. Also genau dieser Mix. Ich liebe seinen Humor.
Das Lachen ist eigentlich schon herrlich, ne?
Ja, und wie er sich selber auch auf die Schippe nimmt. Also ich will ja gar nicht sagen, dass der Mann sich nicht ernst nimmt. Das tut er nämlich sehr wohl. Aber wie er selber sich nicht ernst nimmt und sich gleichzeitig ernst nimmt. Also das finde ich sehr faszinierend. Mhm. Mit wem würde ich gerne einen Wein trinken? Neil Donald Walsh, mit dem würde ich auch gerne mal Wein trinken. Ich glaube, die Kombi wäre auch sehr spannend. Auch ein Mensch, den ich für seine Weisheit schätze und auch wieder Humor. Also ich glaube, Humor ist ganz wichtig für mich immer. Mhm. Und fiktiv darf ja auch sein, gell? Hast du gesagt? Ich würde mein älteres Ich an den Tisch mit ranholen. Die 90-jährige Kerstin. Weil, also Humor hat die auf jeden Fall auch. Und ich gehe davon aus, dass sie auch sehr weise sein wird und mir viel mitteilen kann, wie ich die Dinge regeln werde und kann.
Okay, und dann drehen wir doch den Spieß mal um. Was könntest du denn oder was würdest du denn der 90-Jährigen sagen?
Was ich der 90-Jährigen sagen würde? Ich glaube, ich würde sie eher fragen. Also, würde ich ihr was sagen? Das ist eine spannende Frage. Würde ich ihr was sagen? Also ich würde ihr auf jeden Fall sagen, Thema Dankbarkeit wieder, ich würde mich bei ihr bedanken für all das, was sie erlebt hat, erleben wird. Und dass sie mich gut dahin gebracht hat, wo sie jetzt ist.
Ah, okay.
Ja, also auch wieder, dieser innere Haltung, ich weiß, dass es gut wird. Das heißt nicht, dass es nicht anstrengend wird, aber ich weiß, dass es gut werden wird. Und ich könnte ja auch sagen, aber das weiß sie ja selber auch, ich könnte ja sagen, dass sie mindestens 103 Jahre alt wird. Also mit 90 ist das vielleicht auch nochmal eine coole Perspektive zu sagen, okay, da geht noch was. So.
Überleg mal, von 90 bis 103 sind 13 Jahre. Mein älterer Sohn ist jetzt 9. Ne? Ja. Also. Genau. Alles in Frage der Perspektive, ne?
Definitiv.
Und jetzt sind wir mal gemein. Du hast einen Satz. In Zahlen einen Satz. Dein Erfolgsgeheimnis.
Ja, fuck, einfach machen ist noch kein Satz, ne? Ich würde jemanden zitieren. Mhm. Das ist auch mein Erfolgsgeheimnis. Alles, was mit Liebe getan wird, wird gut.
Weißt du, von wem das ist?
Ja, das ist von meiner Großmutter.
Ach, sehr schön.
Wilma Reha.
Das hat, die nämlich
das hat sie zu mir mal gesagt. Alles, was mit Liebe getan wird, wird gut.
Gefällt mir extrem gut, hatte ich noch nicht gehört.
Und das trage ich in mir.
Sehr schön.
Das ist ein großes Geschenk, was sie mir irgendwann mal gemacht hat.
So, und jetzt geht es um die Geschenke, die du machen kannst. Was weißt du heute, was du gerne schon früher gewusst hättest?
Was weiß ich heute, dass ich gerne schon früher gewusst hätte? Wow, jetzt geht's tief, ne? Aber ich lass mal die Hosen runter. Ich hätte gerne als Kind gewusst, dass ich liebenswert bin.
Ach. Ja, das wäre also so tief im Inneren gewusst, ne?
Ja, wobei, ich muss das relativieren. Hätte ich das gewusst, hätte mir ein enormer Antreiber gefehlt. Ich hätte vielleicht was anderes gehabt, aber der und genau dieses Nichtwissen darum hat mich ja genau zu der Frau heute gemacht, die ich bin. Also für mich war, ich bin nicht liebenswert, immer ein Antreiber auf meine, auf die Kerstin-Art und Weise, Dinge zu tun, damit ich aus meiner kindlichen Sicht heraus, und dieses kindliche Ich habe ich lange mitgenommen und ist auch immer noch da, hat mich befähigt zu lernen, also dieses Wissen ranholen, Leistung zu bringen. Du weißt es selber, irgendwann klappt das ja um in eine andere Seite, aber ich wäre heute nicht die Frau, die ich wäre, wenn ich diesen Antreiber nicht gehabt hätte.
Spannend. Jetzt hast du mir eine Frage beantwortet, um dann zu sagen, dass die Antwort gar nicht richtig ist.
Naja, also meine richtige Antwort wäre, ist, ich stelle mir die Frage nicht, was hätte ich, wäre es gut gewesen, wenn ich das und das schon gewusst hätte. Es ist so, geht ja so ein bisschen in die Richtung so, was würdest du anders machen in deinem Leben? Ich würde gar nichts anders machen. Gar nichts. Weil ich wäre ja nicht da, wo ich heute bin. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das vielleicht besser wäre oder schlechter, aber ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich etwas anderes gewusst hätte oder etwas anders gemacht hätte. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, und das eigentlich nehmen wir mal raus, mit dem, wo ich heute bin.
Ja.
Das ist schon...
Und tatsächlich sind wir ja dann auch relativ, ne, am Anfang von unserem Gespräch heute haben wir ja schon festgestellt, welche Brille wir aufsetzen. Das wird darüber entscheiden, wie wir es wahrnehmen. Und wenn du sagst, du hast Dinge erlebt, die du dir vielleicht nicht gewünscht hättest, und jetzt haben sie dir geholfen, zu der zu werden, die du bist, oder ein Zwischenschritt zu sein auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist und offensichtlich zufrieden bist, ist das ja alles gut. Genau.
Sehr Frage gut. Der Perspektive, der Einstellung, der inneren Haltung.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und das Wissen ist ja das eine, ne? Das Fühlen, das ganz andere. Also,
mir gelingt das auch nicht 24/7.
Ja, und mit dem Fühlen fängt es halt mehr an, ne? Also sowas wie, keine Ahnung, alle Menschen sind gleich, ist das eine, so im Kopf natürlich, sagen wir sofort ja, aber dieses wirklich zu fühlen, im Anblick der Andersartigkeit der anderen sozusagen, dann auch wirklich zu sagen, ja, wir sind wirklich alle gleich, auch gleich, ob nun berechtigt, weiß ich nicht, gleichwürdig mit Sicherheit. Weil manche Konstellationen, da ist halt das mit der Gleichberechtigung schwierig umzusetzen. Ja, arbeiten wir dran. Aber die Gleichwürdigkeit, das ist schon so. Ja. Und das fühlt sich in manchen Situationen richtiger an als in anderen, sagen wir es mal so.
Ja, und das ist spannend, ne? Auch das wieder kannst du, glaube ich, mit Sicherheit auch wieder auf Stress zurückführen. Weil wenn wir Ängste haben, vielleicht, also Menschen sind anders, löst ja oft Ängste aus und wird wieder im Stress. Und dann ist dieses Wissen, alle sind gleichwürdig, wir sind alle gleich, ist ja nicht da. Da geht es ja nur noch um Gefühle.
Und erstmal ums Überleben.
Genau.
Also ich und dann die anderen. Ne?
Genau.
Und ist so. Ja. Genau. Wenn du jetzt einen Tipp geben würdest, wo du sagst, ey, das war wirklich ein Augenöffner für mich, ob das ein Podcast, ein Buch, ein Film oder sonst irgendwas war, bei Neil Donald Walsh oder Dalai Lama habe ich schon eine Idee, wo es hingehen könnte, aber wenn du sagen würdest, die drei, nennen wir es jetzt mal Bücher, haben wirklich einen Unterschied in meinem Leben für mich auf meinem Weg gemacht, was wäre das?
Also... Ein, wie sagt man neudeutsch, ein Eye-Opener für mich, Sheryl Sandberg, ehemals rechte Hand von Mark Zuckerberg, Facebook, hat ein Buch geschrieben, ich gucke auch gerade drauf, Lean In. Da macht sie einen Satz, ein Zitat auch, done is better than perfect. Ne? Ja. Also erledigt ist besser als perfekt. Das geht sehr in die Richtung, fuck, einfach machen. Einfach mal loslesen, um dann irgendwann vielleicht besser zu werden. Und ja, also das war für mich so ein richtiger Moment, wo ich dachte, okay, ich stoppe mal mein Gedankenkarussell, das Hamsterrad, in dem ich mich bewege, und mach mal einfach. Ja, dann ist Better Than Perfect, war für mich, ist auch schon ein bisschen her, 15 Jahre wahrscheinlich so.
Ist ja aber so ein zutiefst agiler Gedanke, um jetzt sozusagen das Thema. Also erst mal machen und dann, wenn nötig, dann besser werden. Verbessern.
Wenn nötig, dann verbessern, ne? Genau. Dann, jetzt muss ich lügen, welches seiner Bücher es war, Bodo Jansen. Ich glaube, es ist in der Stillen Revolution hat er geschrieben, habe sein erstes Buch. Da war für mich ein Moment, das habe ich echt gemeint, weil es mir das klar wurde. Ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, so inhaltlich. Da ging es darum, dass er sagt, dass wir unsere größte vermeintliche Schwäche auch unsere größte Stärke sein kann. Also ich habe erst gedacht, was für ein Scheiß, was für ein Bullshit, ne, wie hallo, Schwächen, Schwäche ist Schwäche. Heute ist eine meiner größten Schwächen meine größte Stärke, diese Verletzlichkeit, wo ich immer gedacht habe, was muss ich verstecken, dass ich ein Mensch bin, der verletzlich ist. Ne? Und heute gehe ich ja genau auch im Podcast damit raus. Ich zeige meine Schwächen, ich zeige meine da, wo ich verletzlich bin. Und ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken, dass ich den Mut immer wieder finde, das zu sagen, die Hose runterzulassen und sagen, hey, fuck, einfach machen, ist so entstanden. Ich habe gesagt, hey, fuck, ich mach mal einfach, aber ich habe die Hose voll. Und das war auch ein entscheidender Moment in meinem Leben, mich verletzlich zu zeigen, weil wir sind alle verletzlich.
Na, dich in echt zu zeigen, ne?
Ja, genau,
weil
das ist es.
Die Instagram-Fassade ist es halt bei den wenigsten, ne?
Also, ja, und wir sind alle, ich bin davon überzeugt, wir sind alle verletzlich. Wir sind es einfach. Und egal, wie dick ich mir meine Mauer drumherum baue, es gibt immer diesen einen Riss, wo es durchgeht. Also das ist eine Illusion zu denken, ich kann mich so abschotten, dass ich nicht verletzt werde.
Und auch da sind wir wieder beim Bewusstwerden, Bewusstmachen und dann die Akzeptanz. Denn wenn ich das akzeptiere, dann kann ich mit umgehen und dann, was passiert denn mal wirklich? Ich meine, du hast genug Tools drauf, um dir solche Fragen zu stellen. Und es beginnt damit zu sagen, ey, ich bin auch in Anführungszeichen nur ein Mensch. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Ja. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der wirklich, wirklich perfekt ist. Und die Menschen, die es am meisten behaupten, haben ja auch noch die innere Seite, ne?
Genau, das ist das. Das ist diese Mauer, ne?
Und da behaupte ich, jeder weiß es oder fühlt es zumindest im Inneren und dann kann man über so ein Gefühl immer noch drüber hinweggehen. Und das merken die anderen halt auch. Ja. Also die Spiegelneuronen funktionieren da gut genug.
Ja. Und ich nutze halt mittlerweile, also ich habe früher auch versucht, das zu verstecken und zu tun, als wenn ich furchtbar stark wäre. Die Energie, die mich das gekostet hat, diese Mauer zu bauen und aufrechtzuerhalten, nutze ich heute, um für den Fall, dass ich verletzt werde, was auch immer wieder regelmäßig passiert, aber deutlich, deutlich, deutlich seltener als befürchtet, die Energie nutze ich dann in den Situationen, um damit umzugehen und dann zu heilen, wenn ich mal verletzt werde. Aber es passiert so selten.
Und das ist wiederum cool, weil die meisten Sorgen, die wir uns machen, die sind ja völlig umsonst für Dinge, die nie eintreten. Ne? Wir planen Katastrophen in der Zukunft, die so nicht eintreten. Und da einfach mal zu sagen, ey, Sorgen sind sinnlos und die Energie in Sorgen kann ich in was anderes stecken. Und meistens wird es dann nicht nur gut, sondern besser als
wir denken.
Alles andere. Ja. Und vor allem entspannter, wir kommen gar nicht in diesen Stress, der das Hirn wieder ausschaltet.
Genau, ja. Also das ist echt, das habe ich aus dem Buch gelernt. Und als ich es begriffen habe, habe ich echt geweint, weil bei mir, wie sagt man, wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Ja. Und ich begriffen habe für mich, dass das, was ich damals, muss auch so 15 Jahre her sein, dass ich ein Leben lang versucht habe, oder die Energie, die ich da reingesteckt habe, mich nicht, also stark zu sein, cool zu sein oder wie auch immer, gar nicht notwendig mehr ist ab sofort. Sondern dass ich das einfach, ich darf sein, ich darf so sein, wie ich bin. Ein spannender Prozess. Genau. Ja. Und das Dritte ist eigentlich vielleicht sogar das, was mich mein Leben heute am meisten prägt, ist, habe ich gelernt von Joey Dispenza. Ich glaube, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, es ist in dem Buch Supernatural drin. Oder in einem seiner Kurse, kann auch sein. Irgendwo habe ich das mal von ihm, also auf jeden Fall von ihm gelernt. Also ich praktiziere Dankbarkeit, habe ich vorhin schon erzählt, schon sehr lange in meinem Leben. Meine Mutter sagt, ich bin schon als Kind so gewesen. Seitdem ich das bewusst praktiziere, Dankbarkeit wirklich als, das ist das Erste, was ich morgens mache, wenn ich wach werde, ein Dankbarkeitsritual. Das mache ich schon sehr lange. Was neu ist, ist eine Sache. Und wenn du mir erlaubst, haue ich gleich noch einen vierten raus. Das schließt aber direkt
bitte,
an.
Bitte, bitte.
Also was neu ist für mich, seit ein paar Jahren, nicht nur dankbar zu sein für die Dinge, die in meinem Leben waren, eine schöne Kindheit, whatever, und für die Dinge, die heute da sind, keine Ahnung, ne, das fließende Wasser, das Handy, das Auto und solche Dinge, sondern dankbar zu sein für Dinge, die in meiner Zukunft kommen werden. Und das ist ein wirklicher Game Changer. Dankbar zu sein für Dinge, die noch nicht da sein, reinzugehen, mental, als wenn sie schon da wären.
Als wenn sie da wären. Das nimmt das Vision Board nochmal auf die emotionale Schiene. Und
genau das. Da sind wir auf der emotionalen Schiene. Und dann würden wir jetzt, wenn wir jetzt da weiter reingehen, über Manifestieren sprechen. Weil das ist genau das, was dann passiert. Das war für mich wirklich auch so ein richtiger Wow-Moment. Als ich das verstanden habe und das praktiziere ich, noch nicht ganz so, wie ich das gern hätte. Also das ist so, manchmal, ja, dann grätscht das Unterbewusstsein wieder rein und erzählt mir dann wieder auch irgendeinen anderen Quatsch. Aber es funktioniert. Ich kann das in vielen Situationen, Bereichen in meinem Leben sagen, ja, funktioniert. Manchmal bin ich selber darüber überrascht, wie gut es funktioniert, wie schnell es funktioniert. Das ist total spannend. Und jetzt einfach nochmal Nummer 4 aufzumachen. Und das ist eine Erkenntnis, ein Wissen, was ganz neu ist. Gerade keine 2 Wochen alt, lieber Hajo. Und zwar habe ich das Wissen bekommen über jemanden, über Dr. Frederik Hümmecke. Unseren Ausbilder, meinen Mentoren. Ich hatte mit ihm ein Gespräch über das Thema Dankbarkeit. Und da hat er mir gesagt, dass es neue Erkenntnisse dazu gibt. Und zwar hat es nochmal einen viel tieferen Impact und eine viel größere Wirkung, wenn wir dankbar sind für Dinge, wo andere für dankbar sind. Also, dass die dafür dankbar sind. Das ist total spannend, weil es ist wie so ein Hebel, würde ich es beschreiben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dankbar dafür bin, jetzt brauche ich ein Beispiel, es fällt mir natürlich nichts ein, verdammt. Gibt es irgendwas, Hajo, wofür du gerade dankbar bist in deinem Leben?
Ich habe eine fantastische Familie. Meine Frau hält mir wunderbar den Rücken frei, damit ich Spaß haben kann, die Welt zu verbessern, so wie ich mir das vorgenommen habe in meiner Arbeit mit den Führungskräften. Perfekt. Das ist ein Privileg, mit denen zusammenzuarbeiten und das Feedback zu bekommen, dass das, was ich mit denen mache, deren Leben verbessert. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, dankbar zu sein.
Aber das ist ein super, und wenn ich einfach da mit reingehe, wenn ich da andogge, so würde ich sagen, dass ich einfach dankbar da auch dafür bin, dass du diese Dankbarkeit empfindest, geht ja unser beider Energielevel hoch, ganz enorm hoch. Und das finde ich total spannend und auch dieser Gedanke, hey, wie wichtig ist es, dass ich nicht nur dankbar bin, sondern damit auch rausgehe, damit es andere erkennen können, dass ich dankbar bin.
Ganz genau.
Und damit heben wir das Ganze, es hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber das ganze Energieniveau hoch.
Es verändert ja maßgeblich was. Was hilft es mir denn zu wissen? Ey, ne, bleiben wir mal bei der Familie. Das Essen ist fertig, ich rieche schon, es riecht wunderbar. Was reicht es denn, dass ich es gleich esse? Es hilft auch viel mehr, wenn ich sage, vielen Dank, hast du lecker gekocht, das schmeckt fantastisch. Ja, dann haben 2 Leute das gleiche Bild. Und
ja, und ich aber auch noch, weil ich mich auch noch daran mit erfreuen kann oder einfach nochmal die Dankbarkeit empfinde dafür, dass du ein achtsamer Mensch bist zum Beispiel oder dass deine Frau einfach auch mit Sicherheit Freude daran hat, dass ihr das tut und zusammen und all sowas. Also das hat nochmal so eine ganz andere Dimension.
Was ich gerade faszinierend finde, unabhängig von den neurologischen Zusammenhängen, dass nimmt natürlich auch, wir haben gerade eben im Vorgespräch, das war sogar im Gespräch, ne, haben wir über Vergleichen gesprochen. Vergleichen kann ein guter Antreiber sein und es kann auch ein guter Unglücklichmacher sein.
Ja.
Und bei diesem Unglücklichsein, diese Neiddiskussion des Vergleichens, wenn wir dankbar dafür sind, was andere ist, dann ist ja dieses
komplett
Gönnen
raus.
Können nochmal potenziert sozusagen. Also auch da
und ich empfinde spannend. Das ja auch. Also wenn ich an deine Dankbarkeit andogge, so nenne ich es jetzt, ja, dann geht ja meine Energie auch sofort hoch, ohne dass mal, es geht ja vielen Menschen so, dass sie das gar nicht sehen, hatten wir vorhin auch, wofür sie dankbar sein können. Okay, dann sehe ich es halt vielleicht in meinem Leben nicht, aber dann gucke ich halt zum Hajo, was der hat. Ja, und zwar mit Dankbarkeit und nicht mit Mangel oder Neid. Ich empfinde nicht so, ja toll, für mich kocht keiner jetzt gerade. Also ich habe jetzt gerade so einen leckeren Essensgeruch auch in der Nase, ohne dass bei mir gerade jemand kocht. Und ich kann mich einfach dran mitfreuen und nicht denken so, oh, ist ja schade, sondern ich freue mich dran mit. Und das macht ja auch was mit mir wiederum.
Es lässt sich vor allem in Sicherheit fühlen, weil Dankbarkeit mit Angst geht nicht.
Nee, genau. Ich kann dankbar sein oder unglücklich. Ich kann dankbar sein oder wütend. Ne? So ist es vielleicht für viele Menschen auch einfacher, Dankbarkeit zu empfinden, auch wenn sie sagen, hey, ich sehe es in meinem Leben gerade nicht, aber da ist was Schönes. Hm. Das hilft ja auch. Also es hat sehr viele Aspekte und ich finde das sehr, sehr spannend.
Ja, cool.
Und da habe ich mir letztes Wochenende viel Input reingezogen zu, also auch gerade neurowissenschaftlich dann, was da wirklich passiert. Hm. Also wenn wir zum Beispiel über die gleiche Sache dankbar sind, gehen unsere Herzfrequenz auf die gleiche Frequenz. Total faszinierend. Unabhängig davon, ob wir es an einem Ort empfinden, zur gleichen Zeit, das ist total faszinierend, dass diese Kohärenz, die da einmal stattfindet. Ne? Und wenn du das jetzt mal groß denkst, und ich bin ja latent größenwahnsinnig und ich denke gerne groß, wenn das funktioniert, wo könnte diese Welt sein, wenn wir gleich schwingen? Hm. Wenn Mangel rausgeht, wenn Vergleichen weniger wird oder rausgeht, wenn Neid sich verabschiedet?
Ja, schöne Frage. In meinem Kopf gehen gerade Bilder auf. Also danke auch für den vierten Tipp.
Ja, habe ich ungefragt rausgehauen jetzt, aber er passte so gut dazu.
Passt genau, super. Und dann nochmal eine Frage nach welche drei Personen, glaubst du, schauen auch ganz gerne mal über den Tellerrand, finden klare Worte und sind im Bereich, ne, Selbstführung, Führung von anderen und sich selber auch gerne unterwegs. Und sollten
also ich habe ihn gerade genannt, unseren Dr. Frederik Hümmicke auf jeden Fall. Der denkt out of the box über den Tellerrand.
The brain, absolut.
Ja. Ja, das ist in der Tat, okay, also Menschen, die nicht mehr da sind, helfen dir wahrscheinlich nicht weiter an der Stelle.
Nee, Mikrofon wäre entscheidend.
Ja, der Frederik. Oh, das fällt mir gerade echt schwer. Mein älteres Ich, auf jeden Fall.
Okay, hiermit ist die Einladung ausgesprochen.
Nehme ich sehr gerne an. Als 90-Jährige machen wir das dann, oder?
Mal schauen.
Das ist sehr cool. Johanna Fritz ist eine Unternehmerin, eine Online-Unternehmerin, die Menschen dazu befähigt, selber ein erfolgreiches, funktionierendes Online-Business auf die Welt zu bringen. Johanna ist auf jeden Fall eine Frau, die über ihren Tellerrand guckt. Und auch mit Freude und auch echt crazy, würde ich sagen, manchmal. Okay. Genau, Johanna Fritz. Und eine dritte Person willst du jetzt noch haben, ne? Mein älteres Ich lässt du wahrscheinlich nicht durchgehen. Ich, ohne ihn persönlich, wirklich persönlich zu kennen, schätze ich Boris Grundl sehr. Leadership.
Den erwähnst du immer wieder. Ja, der macht ja auch. Also.
Ja, der ist. Ganz großartig, hat manchmal Gedankengänge, wo ich denke, auch, das ist für mich immer ein Zeichen dafür, das ist spannend, wenn ich im ersten Moment denke, so ein Scheiß. wie kann man so denken? Aber dann, da gehe ich gerne hinterher, weil es ein Andersdenken ist. Hm. Ich habe gerne Menschen um mich drumherum, die anders denken, weil ich weiß, wie ich denke und das.
Ja, ist ja dann auch langweilig. Und er findet definitiv klare Worte, ja, also spannend.
Ja, oh ja. Der spannend, findet spannend. Klare Worte. Das hatte ich jetzt gerade nicht so im Kopf, aber das tut er in der Tat. Ja. Genau. Ja.
So, wenn du wirst ja 90 und dann 103 und wer weiß, wie alt dann noch.
Mindestens oder mehr.
Genau, und irgendwann schaust du dir dann doch nochmal, und dann drehen wir die Uhr mal nochmal, weiß ich nicht, 50, 20, 100 Jahre, such dir was aus. Also dann sind wir ja schon im Jahr, soweit kann ich nicht rechnen. Unendliche Weiten. Und wenn du da mal zurückschauen möchtest, was findest du schön, was sich durch dein Wirken, vielleicht auch deine Familie, ne, über die Generation weg oder dein Wirken, was du jetzt so auf die Straße bringst und unter die Menschen, was, wenn es ein Gedanke wäre, was dürfte von dir dann immer noch erhalten bleiben?
Jetzt sind wir wieder beim Warum. Ein anderes meiner Warums, was mich antreibt. Das ist, wenn ich zurückgucke und sehe, dass Menschen es schaffen, warum auch immer, weil sie meinen Podcast gehört haben oder vielleicht auch mein Buch gelesen haben oder mit mir im Coaching waren, dass sie gelernt haben, sich selber zu lieben, die Liebe anderer anzunehmen und andere zu lieben. Wenn das bleibt, gerne bei ganz, ganz vielen, dann würde ich mich auf meiner Wolke entspannt zurücklehnen und würde sagen, jo, hast du gut gemacht, Kerstin. Ich mein, und mein älteres Ich. Wir lehnen uns zurück, das jüngere Ich ist dann auch da. Das ist, ich bin der Überzeugung, wenn wir, es hört sich so ein bisschen kitschig an, aber ist es am Ende des Tages gar nicht. Wenn wir alle mehr Selbstliebe empfinden würden, würde auch so viel wieder wegfallen, was das Leben anstrengend macht. Ne? Also dieses Neid, Missgunst.
Die ganzen Schutzschilde könnten runtergehen, weil es da einfach... Ne?
Genau, ja.
Spannend.
Also das ist auch eine meiner Grundüberzeugungen. Und das ist auch, was mich antreibt, dazu Menschen zu befähigen. Das ist ein Warum für mein Coaching-Business. Na, Menschen zu unterstützen, ihnen die richtigen Fragen zu stellen, mein Wissen zu teilen, Gedanken zu teilen, auch meine eigene Geschichte zu teilen, mein eigener Weg hin zur Selbstliebe. Damit ja wieder jemand denkt, ach guck mal, ja, geht noch jemanden so.
Jetzt hast du ja vom Coaching-Business gesprochen. Wo finden denn die Hörer mehr von dir?
Naja, fuck einfach machen, reinhauen ins Netz, ne? Kommt man nicht an mir vorbei. Du, am leichtesten über meine Homepage. Das ist die www.wemheuer.de. Da findet es am leichtesten zu mir und auch von da aus dann wieder auf alle anderen Kanäle, wo ich finde. Also, da kommt man nicht an mir vorbei.
Ganz genau. Und fuck einfach machen als Podcast ist auch leicht genug zu finden.
Ja.
Das stimmt. Ja, wunderbar. Ich glaube, damit haben wir doch hier eine schöne runde Sache bekommen. Sehr
fühlt sich so an.
Energiereich gestartet und am Ende so ein bisschen nachdenklich mit sehr viel Liebe und Dankbarkeit geendet. Von daher bleibt mir jetzt zu sagen, Kerstin, ich bin dir sehr dankbar für die Zeit, für die netten Worte und die vielen, vielen Einsichten, die du uns geschenkt hast. Und würde mich tatsächlich freuen, dich bald oder in wenigen Jahren, ach nee, bis 90 hast du ja noch ungefähr, weiß ich nicht, 74 Jahre, dich dann wieder
zu... Ich habe auch gerade versucht, 90 minus 29 zu rechnen, aber das, das sind 40 Jahre. Also, aber ich hoffe, wir sprechen uns vorher nochmal.
Das machen wir, das machen wir. Bis dahin, alles Liebe, vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss. Das war es schon wieder für heute, der Einfach Erfolgreich Podcast.